Das ist ein Begriff, dem wir bei der Free Software Foundation Europe sehr kritisch gegenüberstehen, weil wir ihn für irreführend und intellektuell schwach halten. Juristisch gesehen sprechen wir da über sehr viele verschiedene Dinge auf einmal, nämlich über Urheberrecht, Patentrecht, Warenzeichenrecht, Markenrecht. All das sind Dinge, von denen jeder halbwegs gute Anwalt weiß, dass sie grundverschieden sind und grundverschieden funktionieren. Deswegen halten wir es schon rein sachlich nicht für richtig, von geistigem Eigentum als Überbegriff zu sprechen. Wenn man denn einen Überbegriff braucht, so würde ich geistige Monopolrechte vorschlagen, weil es sich genau darum ja handelt. Hier versucht der Staat, dadurch einen Anreiz zur Kreativität, zur Erfindung und auch zur Investition zu setzen, dass er den Erfinder, den Autor mit einem Monopolrecht ausstattet. In der Praxis läuft es nun wiederum so, dass gerade, das kennen wir aus der Musikbranche oder der Literatur, in der Regel die Verlage, die Plattenfirmen, diejenigen sind, die tatsächlich kommerziell davon profitieren. Nicht so sehr die eigentlichen Autoren.
Der Begriff des geistigen Eigentums wird auch dann immer damit verwendet, dass der geschützt, dass dieses geistige Eigentum, der soll geschützt werden. Vor was soll der eigentlich geschützt werden? Vor Raub? Vor Zerstörung? Was machen wir mit dem geistigen Eigentum?
Das ist eine sehr gute Frage. Die stellen wir bei der FSFI auch oft. Denn eine Idee ist sehr schwer zu zerstören. Eine Idee kann man teilen und dann im Gegensatz zum Apfel, den wir nicht beide essen können, wenn wir nur einen haben, können wir eine Idee teilen und haben sie anschließend beide. Insofern das Urheberrecht, das Patentrecht oder gerade das Urheberrecht versucht, eine Dinglichkeit herzustellen von Ideen, von Werken, wo gar keine ist, eine künstliche Knappheit zu erzeugen. Das kann als Anreizstruktur manchmal funktionieren, insofern verwerfen wir das nicht als Ganzes, aber es ist bei weitem nicht das einzige Werkzeug, das wir zur Verfügung haben. Und wenn wir es anwenden, müssen wir uns auch im Klaren sein, dass mit dem Urheberrecht, mit diesem Ausgrenzen anderer von der Nutzung von Ideen und von der Nutzung von Werken, dass dadurch auch Kosten entstehen, weil es weniger neue Werke gibt, weil die Eingangsschwelle zu hoch ist.
In Deutschland sprechen wir immer wieder vom Urheberrecht oder in manchen Fällen auch vom Patentrecht. Im internationalen Rahmen ist aber eigentlich das eher der Begriff des Copyrights aus dem angloamerikanischen Raum verwendet. Was sind so die grundlegenden Unterschiede zwischen Urheberrecht und Copyright?
Ganz richtig, das Copyright ist der angelsächsische rechtliche Gegenbegriff zum oder äquivalente Begriff zum Urheberrecht im kontinentaleuropäischen Recht. Die Unterschiede bestehen vor allem darin, dass das Urheberrecht in der kontinentaleuropäischen Tradition noch dem Autor gewisse moralische Rechte einräumt, ein unveräußerliches Recht am Werk, das zum Beispiel bei einem Künstler bedeuten kann, dass das Werk, selbst wenn es schon dreimal verkauft worden ist, nicht in einer Weise genutzt werden darf, die der ursprünglichen Intention arg zuwiderläuft. Diese moralischen Rechte kennt das Copyright im angelsächsischen Raum nicht. Dort ist es eben so, dass es sich tatsächlich um das Recht, wie das Wort schon sagt, um das Recht dreht, Kopien herzustellen. Das zielt also ganz explizit auf Verlage ab oder auf Multiplikatoren aller Art. Die Leute, wir reden hier ja über Rechtskonzepte, die aus dem 17., 18. Jahrhundert stammen. Dem entspricht auch, dass im angelsächsischen Raum tatsächlich Autoren ihre Rechte komplett veräußern können und typischerweise auch müssen, während im kontinentaleuropäischen Raum sie diese unveräußerlichen moralischen Rechte behalten, während sie die Verwertungsrechte verkaufen können.
Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, diese Verwertungsrechte, die Regelung hat eine lange Tradition, ist sehr antiquitär. Deswegen hat sich, glaube ich, auch 1999 so ein bisschen mit der Free Software Foundation, Richard Stallman, die eben die GNU General Public License entwickelt haben, so ein bisschen als Gegenentwurf zum traditionellen Copyright. Aber sowohl bei dem Urheberrecht und dem Copyright geht es ja darum, dass die Urheber oder die kreativen Menschen eben ihre Rechte irgendwie definieren. Das macht das Copyleft auch eigentlich so, die GPL. Da wird ja auch definiert, was man damit machen kann, beziehungsweise auch machen muss. Was sind die Unterschiede bei der General Public License, Copyleft und dem normalen traditionellen Urheberrecht?
Zunächst müssen wir mal feststellen, dass die General Public License, genau wie alle anderen freien Softwarelizenzen, es gibt ja einige hundert wohl, auf dem Urheberrecht beruht. Das sind Lizenzen, das heißt, wenn ich ein Entwickler bin und ein Programm schreibe, dann darf ich darüber bestimmen, wer mit diesem Programm was machen darf. Und die Lizenz ist im Grunde nur ein festgelegter Satz an rechtlichen Formeln, den ich da dran kleben kann, quasi als Erlaubnis zur Verwendung durch andere. Bei freien Softwarelizenzen und speziell der GPL ist es so, dass sie diese Verfügungsgewalt des Autoren nutzen, um die Software möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Der Entwickler geht also hin sagt, ich als Entwickler habe die totale Vollmacht darüber, die totale Kontrolle darüber, wie mein Werk verwendet wird. Und mit dieser Vollmacht beschließe ich, dass jeder damit machen darf, was er will. Oder im Falle der GPL, dass jeder damit machen darf, was er will, solange er anderen die gleichen Rechte einräumt, wenn er dieses Werk weitergibt.
Okay, aber diese General Public License, diese GNU General Public License, die bezieht sich sehr stark auf Softwarepatente bzw. Software Computer irgendwie
ja.
bezüglich. Und dann wurde 2002 die Share-alike License von den Creative Commons rausgegeben. Was für Möglichkeiten bietet die?
Also ist tatsächlich richtig, die General Public License bezieht sich ganz explizit auf Software. Bei Creative Commons, Creative Commons hat im Prinzip diese Herangehensweise aus der freien Software übernommen und sie auf andere Werkarten wie Bilder, Filme, Musik, Texte übertragen. Dazu haben sie eben komplett neue Lizenzen entwickelt und was Creative Commons auch gemacht hat, war ganz wichtig, diese Sticker-Herangehensweise, dass man quasi in einem Baukastensystem recht simple Bestimmungen zusammenfügen konnte, um für sein eigenes Werk genau festzulegen, wie das genutzt werden darf. Dadurch haben zum ersten Mal viele Leute, die zwar kreativ sind, sich aber mit rechtlichen Fragen nicht weiter beschäftigen, die Möglichkeit bekommen, über die Verwendung ihrer Werke sehr souverän zu bestimmen, statt sie einfach unter Standard Urheberrecht oder Copyright zu stellen und sie damit quasi vor allen anderen wegzuschließen. Also die Creative Commons Share, ist das Ganze, ja, wir müssen berücksichtigen, dass es eben nicht nur eine Creative Commons Lizenz gibt. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe da, keine Ahnung, ein Bild unter Creative Commons, was darf ich denn damit machen? Ist meine Antwort, weiß ich nicht, muss ich mir jetzt die Lizenz anschauen. Weil Creative Commons eben der Name für diesen Lizenzbaukasten ist. Da muss man dann gucken, welche Bausteine der Autor ausgewählt hat und wie er sie zusammengesetzt hat. Die Share-Alike-Lizenz bedeutet, dass ich das Werk nehmen darf und in der Regel auch so benutzen darf, wie ich will. Solange ich, wenn ich das Werk irgendwie in ein abgeleitetes Werk umgewandelt habe, also darauf aufgebaut habe, vielleicht der Mona Lisa, die ich gerade als Originalvorlage habe, einen Bart gemalt habe, dann dass ich dieses Werk unter den gleichen Bedingungen weitergebe, also auch den Leuten, die mein Werk, mein abgeleitetes Werk bekommen, erlaube, damit zu tun, was sie wollen. Das ist genau diese Freiheit, das Werk zu verbreiten, zu verbessern, zu verändern, die auch die Schlüsselstelle in der General Public License ist.
Also wir halten nochmal fest, Copyright und Copyleft, die stehen immer so als gegenseitiges Paar da, aber eigentlich baut Copyleft, die ganzen Copyleft Licenses, auch auf dem Urheberrecht auf, dass der Urheber eben bestimmen darf, was mit dem Gericht passiert.
Das ist richtig, genau. Es ist jetzt eine philosophische Frage, ob man das so betrachtet, dass dann mit dem Copyright ja wohl alles in Ordnung ist, wenn man das so kreativ verwenden kann und so kreativ damit umgehen kann. Oder ob andererseits genau die Existenz dieser Lizenzen belegt, dass mit dem normalen Copyright etwas nicht stimmt, dass vielleicht nicht mehr zu unserer Realität passt, weil die Notwendigkeit besteht, solche, ja, wie wir in der Computersprache sagen, Hacks, also solche kreativen Herangehensweisen zu erfinden, damit dieses Gewand, dieses Korsett einigermaßen zu uns passt.